¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola, oder besser? Ole, 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 ole. Zum 135. Onda-Info aus der Hauptstadt von Schwarz-Rot-Geil. Während vor der Tür Kreuzberger Altpunks mit schwarz-rot-gelben Iros rumpatriotieren, haben wir uns in unsere Sprecherkabine genannte Schwitzhütte verschanzt und produzieren für euch unser kleines, feines, vaterlandsloses Magazin. Doch auch wir kommen um das Runde nicht herum. Auf dem Kreuzberger Marianenplatz findet derzeit eine Street-Soccer-WM statt. Wenn Argentinien hier nicht wieder vom Platz gepfiffen wird, heißt es vielleicht mal wieder, der Marianenplatz war blau. Übrigens, nicht alle Teams durften ins Deutschlandparadies einreisen. Bei den Straßenfußballern aus Ghana und Nigeria war man sich nicht so sicher, ob sie nicht heimlich Asylschmarotzer mit einschleppen. Auch in Berlin fand anlässlich der Präsidentschaftswahlen in Mexiko eine Demonstration vor der mexikanischen Botschaft statt, um auf die derzeitigen massiven Verletzungen der Menschenrechte in Mexiko aufmerksam zu machen. Derzeit steht noch kein klarer Sieger fest, doch viele sehen ohnehin keinen Fortschritt durch einen Sieg der Linken. Denn in Mexiko regieren wie in Guatemala ganz andere Herren. Unser dritter Beitrag beschäftigt sich eben mit jenen nordamerikanischen Firmen, für die Mensch und Umwelt südlich des Rio Bravo eine billige Ressource sind. Doch nun zu etwas ganz anderem, den Kurzmeldungen.
In Mexiko wurde Ende Juni der ehemalige Staatschef Luis Echeverría verhaftet. Der inzwischen 86-Jährige regierte das Land von 1970 bis 1976. Dem Ex-Präsidenten wird nichts Geringeres als Völkermord vorgeworfen. Konkret geht es um die Verantwortung für das Massaker auf dem Tlatelolco-Platz 1968. Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele wurden damals mehrere hundert Teilnehmer einer Studentendemonstration von den umliegenden Hochhäusern auf dem Platz in Mexico City erschossen. Luis Echeverría war zu diesem Zeitpunkt Innenminister. Aufgrund seines Alters kann Echeverría die Untersuchungshaft jedoch im Hausarrest verbringen. 2005 wurden Haftbefehle noch mit dem Hinweis auf die 30-jährige Verjährungsfrist abgelehnt. Der jetzige Richter Mata Oliva stellte nun jedoch fest, dass die Jahre seiner Amtszeit, in denen er Immunität genoss, nicht zur Verjährungszeit gezählt werden dürfen. Diese Interpretation könnte auch bisher abgelehnte Verfahren wegen des sogenannten Fronleichnamsmassaker vom 10. Juni 1971 ermöglichen. Der Haftbefehl wurde 2 Tage vor den Präsidentschaftswahlen erlassen, also 2 Tage vor Ende der Amtszeit des konservativen Präsidenten Vicente Fox.
It sure is your heart, muscle rest in your chest cavity. We ask God to bless these festivities. Yet this hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity, tuna be rhythmically.
Am Sonntag, den 2. Juli, also am Tag der Präsidentschaftswahlen, demonstrierten rund 6.000 Menschen in der mexikanischen Hauptstadt. Aufgerufen hatte die andere Kampagne, mit der sich die zapatistische Befreiungsfront EZLN und zahlreiche Basisorganisationen während der letzten 6 Monate vernetzt hatten. Die Kampagne war nicht zufällig parallel zum mexikanischen Wahlkampf konzipiert worden. Mit ihrem Motto »Von unten für die von unten« stellten sich die Zapatisten explizit gegen den parlamentarischen Weg. Im Mittelpunkt der Demonstration vom Sonntag stand die Forderung nach der Freilassung politischer Gefangener, die Anfang Mai bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Linken in der Gemeinde San Salvador Atenco verhaftet worden waren. Das Wort ergriff unter anderem eine Vertreterin der Bauernorganisation Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra aus San Salvador Atenco. Sie beschwerte sich bitterlich, dass bislang keiner der an den Vergewaltigungen und Repressionen beteiligten Polizisten zur Rechenschaft gezogen worden sei.
Pero jamás han sido acusados por las violaciones, los allanamientos ilegales
las golpizas, las torturas, el asesinato.
Vertreter der anderen Kampagne aus verschiedenen Regionen Mexikos hielten Redebeiträge. Die Demonstration war kurzfristig beschlossen worden. Sie bekam eine besondere Note, da am Tag der Wahlen jegliche politische Betätigung in der Öffentlichkeit verboten ist. Es kam jedoch nicht zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.
Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.
Fulminant wurde an diesem Wochenende das große Fest des Straßenfußballs in Berlin eröffnet. Auf dem Mariannenplatz, im Herzen des Bezirks Kreuzberg, kicken bis zum kommenden Samstag knapp 200 Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Welt um den Pokal der ersten Straßenfußball-Weltmeisterschaft. Im eigens dafür hergerichteten Stadion, in das über 2000 Zuschauer passen, machte eine argentinisch-deutsche Truppe von Musikern und Tänzern ordentlich Stimmung unter den Teilnehmern und Zuschauern. Von den ursprünglich 24 geplanten Teams können allerdings zwei nicht antreten. Den Mannschaften aus Ghana und Nigeria wurde kurz vor Beginn des Festivals von der deutschen Botschaft ein Einreisevisum verweigert. Das Ziel des weltweiten Straßenfußballnetzwerks Street Football World, den Organisatoren dieser Weltmeisterschaft, konnte in diesen beiden Fällen leider nicht verwirklicht werden. Das Abseits aufheben und der Welt zeigen, dass Fußball gerade in den ärmsten Ländern Perspektiven schaffen kann, um das Leben junger Menschen zu verbessern. Doch der Ball soll jetzt erst recht rollen und die ersten Vorrundenspiele werden bereits ausgetragen. Gespielt wird um die Copa Andrés Escobar, im Gedenken an jenen kolumbianischen Nationalspieler, der 1994 auf offener Straße erschossen wurde, weil er bei der Fußball-Weltmeisterschaft im gleichen Jahr in den USA ein Eigentor geschossen hatte. Unter dem Eindruck der Tat gründete der Deutsche Jürgen Griesbeck in Medellin das Projekt Football por la Paz, Fußball für den Frieden, und setzte den Grundstein für das Street Football World Netzwerk.
Ich lebte seit 1993 in Kolumbien und dann für 7 Jahre vorgesehen war eigentlich ein Promotionsstudium abzuschließen und ein Forschungsprojekt zu Ende zu bringen. Nach dem Mord an Andrés Escobar, der unserer Familie in gewisser Weise nahe stand, war das für mich nicht mehr möglich. Ich habe mich seither sehr intensiv für Fußball interessiert in der sozialen Dimension. Was kann man mit Fußball machen, damit sozial verträgliche Menschen dabei rauskommen? Und dann zunächst in Medellin auch mit dem Projekt Fußball für den Frieden gestartet. Und dann 2002 hatte ich so viele Projekte gesehen, die alle dasselbe brauchten, nämlich Sichtbarkeit, dass wir dann uns entschieden haben, Street Football World 2002 zu beginnen.
Die nun ausgetragene Weltmeisterschaft ist der bisherige Höhepunkt der Arbeit des Netzwerks. Fair Play ist das oberste Gebot. Die Teams spielen zu fünft. Regelverstöße werden von den Spielern selbst angezeigt und zur Not so lange ausdiskutiert, bis eine einvernehmliche Lösung gefunden worden ist. Die Spieldauer beträgt 12 Minuten, ohne Seitenwechsel und Zeitanhalten. Kurz vor jeder Partie können beide Mannschaften noch spezielle Regeln vereinbaren, wie beispielsweise, dass Mädchentore doppelt gezählt werden. Die Stimmung während und zwischen den Spielen ist ganz groß. Überall wuseln Spieler in ihren bunten Trikots herum, einige Teams machen sich hinter dem Stadion warm, während andere Freundschaften mit den Teams knüpfen, gegen die sie gerade gespielt haben. Ein Gefühl der freudigen Aufgeregtheit liegt in der Luft, das sich auf die Zuschauer überträgt.
Al partido, avanzaba Bolivia, la pelota queda, sin embargo levantaron la mano, el juego detenido, era Angélica la que caía, pelota que va haciendo...
Die Spielerinnen und Spieler sind zwischen 16 und 21 Jahre alt und was sie alle verbindet ist, dass sie in ihren Heimatländern bei sozialen Projekten mitwirken, die durch den Fußball ihre Lebenssituation verbessern und gesellschaftliche Missstände beenden wollen. Viele der Jugendlichen sind zum ersten Mal aus ihrem Land oder sogar aus ihrer Stadt herausgekommen, wie die 16-jährige Angélica aus der bolivianischen Stadt Santa Cruz. Sie engagiert sich im Centro Cultural San Isidro, dem Kulturzentrum ihrer Stadt, in Projekten gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Fußball spielt sie, seitdem sie denken kann.
Schon als kleines Kind habe ich angefangen, auf der Straße Fußball zu spielen. Ich habe mich sehr angestrengt und später konnte ich bei richtigen Partien mitspielen. Und jetzt nehme ich hier teil. Mein Vater hatte niemals die Gelegenheit, zu reisen und andere Länder kennenzulernen. Meine ganze Familie ist sehr stolz auf mich, weil ich die erste von uns bin, die in ein Land wie Deutschland und in eine so große Stadt wie Berlin kommen kann.
Im Prinzip hat sich Angelika ihre Teilnahme an der Straßenfußball-Weltmeisterschaft durch ihr eigenes Engagement ermöglicht. Die Organisatoren vom Street Football World Netzwerk haben für die Teilnahme ganz bestimmte Kriterien aufgestellt. Voraussetzung war, dass alle Projekte auch in die Netzwerkarbeit involviert und in ihrer lokalen Umgebung ein Modellprojekt sind. Größte Hürde war, dass alle Projekte selbst für ihre Reisekosten aufkommen müssen, obwohl natürlich eine sehr große Unterstützung der Organisatoren beim Fundraising und bei der Vermittlung von Kontakten erfolgte. Für die jungen Kicker ist es eine riesige Chance, der Welt zu zeigen, wie sie in ihren Ländern versuchen, ihr Leben zu ändern, sagt die 26-jährige Mary Leandro aus Peru, die nicht nur ihr eigenes Team betreut, sondern auch dem internationalen Organisationskomitee angehört.
Ganz klar kommen sie hierher, um ihren Mitspielern und dem Rest der Welt zu zeigen, wie sie in Peru leben, wie ihre Kultur ist und welche Perspektiven es für sie dort gibt. Sie stammen alle aus marginalen Zonen. Doch obwohl sie materiell arm sind, haben sie sehr viele Ideen und Energie. Sie wollen der Welt zeigen, dass auch sie in der Lage sind, viele Dinge zu erreichen.
Einer dieser Jugendlichen ist der 17-jährige Jared aus Lima. Sein Projekt Escuelas de Deporte y Vida will über den Fußball sozial benachteiligte Kinder zum Lernen motivieren.
Ich bin jetzt seit 5 Jahren in dem Projekt. Es ist eine Institution, die Jugendliche moralisch und sportlich unterstützt. Ich glaube, dass sie mir die Teilnahme möglich gemacht haben, weil ich mich sehr angestrengt habe, mich zu verbessern. Und wegen meiner Überzeugung, dass in dieser Welt nichts unmöglich ist, sondern dass man alles mit der nötigen Anstrengung erreichen kann.
Egal aus welchen Ländern die Teilnehmer kommen und ganz gleich mit welchen Problemen sie seit frühester Kindheit konfrontiert sind. Alle Jugendlichen zeichnet ihre positive Einstellung und ihr konkreter Wunsch nach Anerkennung und Veränderung aus. Für Angelika aus Bolivien ist ihr Wunsch ganz klar zu benennen.
Ich möchte, dass die Bolivianer erkennen, dass wir, die Jugendlichen, das Leben ja ein neues Leben sind. Wir können weiterkommen, anstatt uns mit schlechten Angewohnheiten aufzuhalten. Man muss lernen, nach dem Fallen immer aufzustehen und stark genug zu sein, um weiterzukommen und im Leben jemand zu sein.
Desde aquí queremos, no es un acto solamente para en torno a las elecciones, sino queremos también solidarizarnos con los actores sociales y movimientos sociales, con las compañeras violentadas en Atenco y con los grupos en resistencia que siguen luchando en nuestro país por un proceso o una búsqueda de una lucha hacia un proceso democrático en México.
Monumental steht es da, das Gebäude der mexikanischen Botschaft in Berlin, mitten im Zentrum der Stadt. Doch während an anderen Tagen die Stufen, die zur eisernen Eingangstür der Botschaft Mexikos führen, meist leer bleiben, bot sich den vorbeifahrenden Auto- und Radfahrern am 2. Juli ein anderes Bild. Rund 150 Personen belagerten den Eingang der mexikanischen Auslandsvertretung und hielten Protestreden. Immer wieder unterbrochen wurde das Programm durch laute Live-Musik. Die mexikanische Ska-Band Panteón Rococó, die sich gerade auf einer Konzerttournee durch Deutschland befindet, und die Berliner Band La Calzada de los Muertos spielten als Unterstützer für die Kundgebung vor der Botschaft auf. Auf zahlreichen Transparenten verurteilten die anwesenden Teilnehmer der Kundgebung die Menschenrechtsverletzungen, zu denen es in letzter Zeit an verschiedenen Orten in Mexiko gekommen ist. An erster Stelle der Kritik stand das Vorgehen von Polizei und Regierung gegen die örtliche Bevölkerung in San Salvador Atenco, einem Ort in der Nähe von Mexiko-Stadt. aber auch die zunehmende Repression der Regierung des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca gegen oppositionelle politische Kräfte, vor allem Lehrer und deren Gewerkschaften, wurde auf den Transparenten angeklagt. Dass man gerade an einem Sonntag zu dieser Protestaktion vor der Botschaft aufrief, hatte seine guten Gründe, wie Uwe, einer der Organisatoren der Kundgebung, verdeutlicht.
Wir sind heute hier, weil heute die Wahlen sind in Mexiko. Und wir ein Zeichen setzen wollen, weil wir den Leuten klar machen wollen, dass diese Wahlen in Mexiko eine Farce sind, ein Betrug, dass es nicht darum geht, irgendwie was besser zu machen für die Leute, egal wen man wählt, ob man jetzt die vermeintlich Linken oder die sowieso Rechten wählt, es wird sich nichts ändern. Und weil wir darauf hinweisen wollen, dass gerade in der letzten Zeit nochmal eine Unzahl von so groben Menschenrechtsverletzungen gab, während gleichzeitig Mexiko zum Präsidenten des neu gewählten UN-Menschenrechtsrates gewählt wurde. Das wollten wir einfach nicht so stehen lassen und den Finger auf die Wunde legen.
Denn je näher die Präsidentschaftswahlen in Mexiko rückten, desto angespannter wurde das politische Klima im ganzen Land. Die Linke hofft zwar einerseits auf einen Sieg des Mitte-Links-Kandidaten Manuel López Obrador von der PRD, der Partei der Demokratischen Revolution. Doch schlossen sich viele Gruppen der Otra Campaña, der anderen Campaña an, die von den Zapatisten ins Leben gerufen wurde und eine Alternative jenseits des politischen Parteiensystems etablieren will. Tanis, Perkussionist von Panteón Rococó, macht deutlich, warum man sich von den Wahlen und den existierenden Parteien distanziert.
Wir wissen, dass der Kampf um die Macht zwischen den Parteien sehr, sehr stark ist. Sie bekriegen sich regelrecht untereinander, lügen sich an, bedrohen sich. Aber das mexikanische Volk ist so nicht. Auf der anderen Seite gibt es da die andere Kampagne, die eine linke Bewegung von unten aufbaut. Eine Bewegung der Ärmsten. Es ist eine Bewegung, die nicht über das Geld der Parteien verfügt. Es ist eine Bewegung, die von den eigenen Leuten am Leben gehalten wird, von der Zivilgesellschaft.
Die Band Panteón Rococó trägt auf ihre Weise zur Stärkung dieser Bewegung bei. Panteón Rococó versteht sich als Teil der anderen Kampagne. Die Geschichte dieser Band war von Anfang an eng mit der zapatistischen Bewegung verbunden. Tanis?
Panteón Rococó wurde 1994-95 gegründet, als auch die zapatistische Bewegung an das Licht der Öffentlichkeit trat. Panteón Rococó entstand so aus einer Bewegung von verschiedenen Bands heraus, die gegen den Krieg waren.
Panteón Rococó hat viele Lieder mit eindeutig politischen Inhalten. Und Tanis ist erstaunt und erfreut, dass die Botschaft dieser Texte auch mehr und mehr in Deutschland verstanden wird.
Jetzt kommen wir seit 7 Jahren immer wieder nach Deutschland und wir sehen, dass jedes Jahr mehr Leute Spanisch sprechen und mehr darüber wissen, was in Mexiko passiert.
Und gerade das war für viele das wichtigste Anliegen der Protestkundgebung vor der mexikanischen Botschaft. Man übte internationale Solidarität und zeigte, dass die Geschehnisse in Mexiko nicht unbeobachtet und ohne Gegenreaktion bleiben. Das sieht auch Uwe als Veranstalter der Protestaktion als einen sehr wichtigen Punkt an.
Wir glauben nicht wirklich, dass wir den mexikanischen Staat davon überzeugen können, mit Musik oder Redebeiträgen was zu ändern. Und es gab Aktionen in einer Unzahl von Ländern. Ich glaube, insgesamt gab es Kundgebungen vor sowas wie 80 Botschaften weltweit. Es gab Demonstrationen, es gab Blockaden, es gab Botschaftsbesetzungen, es gab eine Unmenge von Protestbriefen und E-Mails, viele, viele, viele Aktionen. Und natürlich wird das wahrgenommen in Mexiko und natürlich gibt das den Leuten dort Kraft.
Und diese Kraft ist für Tanis vor allem dafür nötig, das Recht auf die eigene Lebensweise zu verteidigen und der zunehmenden Zerstörung der unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen etwas entgegenzusetzen.
Viele indigene Gruppen sind verschwunden. Sie waren Teil einer Welt, die verschwunden ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt auf diese Art und Weise zugrunde geht, dass die Verbrechen weitergehen, dass man fortfährt, Kulturen zu zerstören. Denn diese Kulturen sind Alternativen für uns menschliche Wesen, nicht wahr? Wie schon der Sub sagte, weil wir eine Armee von Träumern sind, können wir nicht verlieren. Wir können nicht verlieren, es ist nicht gerecht, wenn wir verlieren. Und das gilt für all die Leute, die für Menschlichkeit und gegen den Neoliberalismus kämpfen.
Por la humanidad en contra del neoliberalismo, ¿no? Bergbau in Guatemala. Die Marvin-Mine. Wenn, wie auf dem EU-Lateinamerika-Gipfel in Wien im Mai dieses Jahres, über wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden gesprochen wird, ist die Rollenverteilung klar. Der Norden investiert, wo immer möglich, zu seinen Bedingungen. Der Süden schafft ein freundliches Investitionsklima. Der Norden erzielt eine kräftige Rendite, während im Süden eine Handvoll Privilegierter die Hand aufhält und die Masse der Bevölkerung die Folgen tragen muss. Ein Beispiel: der Bergbau.
In Guatemala will die kanadische Firma Glamis Gold im indigen geprägten Hochland der Provinz San Marcos Gold schürfen, gegen den Widerstand der Mam- und Zipacapa-Indigenas. Die Marlin-Mine ist zum Politikum geworden. Welche Strategie Glamis Gold und Guatemalas Regierung des Präsidenten Oscar Berger fahren, um an das Gold zu kommen, und welche Folgen der Bergbau für Mensch und Umwelt hat, darüber sprachen wir mit drei Unterstützerinnen der betroffenen Gemeinden. Mit der Guatemaltekin Magali Rey Rosa von der Umweltorganisation Colectivo Madre Selva, mit Ulrike Bickel, der Fachreferentin für Menschenrechte bei Miserior, und mit dem Bischof der Diözese von San Marcos, Monsignor Alvaro Ramassini.
Die Situation vieler guatemaltekischer Gemeinden entspricht der Gesamtsituation Guatemalas, die von absoluter sozialer Ausgrenzung und Armut geprägt ist. Die Menschen wissen daher zumeist nicht um ihre juristischen Möglichkeiten oder um die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe, um ihre Rechte, um ihr Land zu verteidigen. Sie sind deswegen wehrlos gegenüber Plänen der Regierung oder großer Unternehmen, die sich das Land dieser Menschen aneignen wollen. Die Zipacapa-Indigenas sind eine kleine Gruppe von nur 14.000 Menschen, die nur in diesem Teil des Hochlandes von San Marcos leben. Sie sind es, die sich von Anfang an gegen die Bergbaupläne gewehrt haben. Sie wurden nie informiert, geschweige denn einbezogen in diese Pläne. Und das, obwohl die Zipacapa-Indigenas Landtitel besitzen. Das unterscheidet sie von den meisten Indigena-Gemeinden, die immer noch weder als Indigenas Landrechte auf ihr Territorium noch individuelle Landtitel besitzen.
Präsident Berger ist der größte Fürsprecher der Bergbauunternehmen. Vielleicht, weil familiäre Interessen eine Rolle spielen. Sein Sohn hat seit jeher Lobbyarbeit für die Ölindustrie betrieben. Und es gibt Gerüchte, dass er auch in die Geschäfte von Glamis Gold involviert ist. Gold ist an vielen Stellen der Welt nur in geringen Konzentrationen vorhanden. Um dieses Gold zu gewinnen, ist es nötig, das Gestein mit hochgiftigen Cyaniden aufzulösen, um das Gold von den Bergen zu trennen. Bis die Marlin-Mine dann irgendwann erschöpft ist, wird Glamis Gold 38 Millionen Tonnen unter anderem mit Schwermetallen belastetes Gestein hinterlassen, das dann für immer in den Bergen von San Marcos bleibt. Hinzu kommt der Konflikt um Wasser. Nur für diese eine Konzession wird Glamis Gold 250.000 Liter Wasser pro Stunde verbrauchen, während ein Bauer in San Marcos vielleicht 20 bis 30 Liter pro Tag benötigt. Als wir unser Engagement in San Marcos begannen, haben wir zunächst eine Mine des gleichen Unternehmens im Valle de Siria in Honduras besucht. Früher war das der Gemüsegarten der Hauptstadt Tegucigalpa. Heute wächst dort nichts mehr. 19 von 24 Flüssen sind verseucht. Wir haben Fotos von Kindern, denen das Haar ausfällt und die Hautprobleme haben. Glamis Gold behauptet, das läge daran, dass die Menschen dort sehr ungepflegt seien. Dann haben uns viele Frauen erzählt, dass es plötzlich viele Fehlgeburten gibt. Aber wie sollen wir das nachweisen? Die Gesundheitsinfrastruktur ist so schlecht, dass wir gar nicht wissen, wie viele Fehlgeburten es früher gab.
Guatemala hat die ILO-Konvention 169 über die Rechte indigener Völker unterzeichnet und sich damit verpflichtet, vor jeglichen Entscheidungen über die Nutzung natürlicher Ressourcen auf Indianergebiet die Bevölkerung zu befragen, ob sie damit einverstanden ist. Im Fall der Goldmine Marlin wurde dagegen verstoßen. Die Bevölkerung des betroffenen Munizips von Zipacapa hat in eigener Organisation auch am 18. Juni 2005 ein Referendum durchgeführt über das Goldprojekt Marlin. Trotz massiver Einschüchterungsversuche durch die Goldfirma Marlin hat eben die Bevölkerung abgestimmt und den Schutz ihrer natürlichen Ressourcen als höher bewertet.
Wir haben über die Minenaktivitäten in San Miguel Ixtahuacán in San Marcos gesprochen. Dort scheint es, als sei das Gold viel wichtiger als das Wasser, das die Menschen benötigen. Diese Mentalität, den Kommerz als eine Art Gott zu sehen, mit den drei großen Götzenbildern IWF, Weltbank und WTO, führt die Menschen geradewegs in eine schwere Krise.
In den 10 Jahren nach Abschluss der Friedensverhandlungen haben die Regierungen die wenigen Umweltgesetze ausgehöhlt. Die Menschen sind jetzt schon arm und können sich kaum ernähren. Mit dem Bergbau ist die Umwelt und damit die Ernährungssicherheit noch einmal schwer gefährdet. Und dann schicken sie auch noch das Militär, das angeblich Katastrophenschutz betreiben soll. Hier funktioniert das Spiel wie auch sonst auf der Welt. Diejenigen, die sich für die Umwelt und die Indigenas einsetzen, werden als Terroristen gebrandmarkt. Pueblos indígenas como de recursos naturales estamos siendo calificados como terroristas. El derecho a la propiedad privada no es absoluto.
Das Recht auf privaten Besitz ist nicht absolut. Privateigentum muss immer eine soziale Funktion beinhalten. Viele sagen, Vorsicht bei der Anwendung von Gewalt, weil ihr damit den Rechtsstaat schwächt. Ich sage dann, und von welchem Rechtsstaat reden wir? Wenn Guatemala einen Rechtsstaat hat, der in absoluter Weise ausschließlich das Privateigentum verteidigt, ist das dann ein Rechtsstaat, den wir auch noch festigen wollen? Absoluta y a ultranza el derecho a la propiedad privada.
¿Es este el Estado de Derecho que debemos fortalecer? Ihr hörtet Magali Rey Rosa von der Umweltorganisation Colectivo Madre Selva, Ulrike Bickel, Fachreferentin für Menschenrechte bei Miserior und der Bischof der Diözese von San Marcos, Monsignor Alvaro Ramazzini.
Wenn ihr mehr erfahren wollt über den Kampf gegen die Mine Marlin in Guatemala, surft am besten auf die Seiten der Guatemala-Solidarität in Österreich, www.guatemala.at, von FIAN Deutschland, www.fian.de oder von Miserior, www.miserior.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.